ja, ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, dass es anders ist. Aber das sind auch wiederum Kleinigkeiten. Es ist lästig, wenn man 2 Stunden lang in der Sonne steht, um da einmal dann lang zu marschieren. Aber ja, viel krasser für uns sind so tiefgehende Unterschiede, die wir dort erleben. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach ein paar Gedanken weitergeben. Diese Kultur ist eben nicht nur ein bisschen militärisch und ein bisschen anders als unsere, sondern man kann sich vorstellen, dass die Peruaner und ganz besonders die Quechua-Indianer aus dieser Zeit, aus der Kolonialzeit, wie traumatisiert sind. Also die haben über Jahre, Jahrzehnte Traumatisierung erlebt, Diskriminierung, die wurden behandelt wie Vieh. Also Quechua-Indianer sind bis heute, kann man sagen, wie Menschen zweiter Klasse. Und die Quechua-Frauen wurden bis in die 90er Jahre zwangssterilisiert, weil man nicht wollte, dass sie sich fortpflanzen. Ich hatte eine Patientin in der Sprechstunde, die hatte eine seit 30 Jahren liegende Spirale, die ich dann entfernt habe, von der sie nichts wusste. Die hatte 2 Kinder und wusste nicht, warum sie nicht mehr Kinder bekommen hat. Sie hat gesagt, nach dem zweiten Kind war ich mal beim Frauenarzt und seitdem bin ich nie wieder schwanger geworden. Und diese Traumatisierung, die hat dazu geführt, dass die peruanische Kultur eine sehr misstrauische ist. Jeder Peruaner misstraut dem anderen. Jeder ist permanent in Hab-Acht-Stellung. Jeder will versuchen, aus dem anderen das Maximale rauszuholen, zu betrügen, zu lügen und sich selbst zu schützen. Und ja, dieser Mentalität, der begegnen auch wir. Und ja, wir haben sehr schwierige Momente erlebt. Wir werden jeden Tag belogen von Patienten. Wir werden jeden Tag ausgenommen. Ein bisschen ist es auch bewusst. Ne? Wir wollen uns ja auch ausnehmen lassen. Das nennt man dienen. Ja, aber das geht so weit, dass es Situationen gab, in denen wir nicht wussten, ob für uns als Familie unsere Sicherheit noch gewährleistet ist. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist wirklich hart. Wir haben viel aufgegeben, wir geben jeden Tag sehr viel und wir wollen einfach die Liebe Gottes weitergeben. Und wir haben so viele dankbare Patienten. Wir erleben, dass die Patienten so berührt sind von unserer Arbeit, von dem, was wir weitergeben. Aber wir erleben auch Misstrauen, wir erleben Lüge und wir erleben fast wie so ein Stück weit Verfolgung in Corahuasi. Und in diesen Situationen, da ist es sehr schwer, motiviert zu bleiben und froh zu bleiben und zu lieben. Und ich habe ein Buch gelesen, in diesen Tagen da in Corahuasi, und ehrlich gesagt war ich gar nicht so motiviert, das aufzuschlagen. Es war nämlich von John Eldridge, und das ist so ein bisschen so, kann man sagen, christlicher amerikanischer Motivationsautor vielleicht. Und ich habe gedacht, nee, jetzt wieder so ein platter Amerikaner. Und dieses Buch, das heißt, du sprichst zu meinem Herzen. Und wieder erwarten hat mich das Buch sehr berührt. Und zwar ein Kapitel ganz besonders, das Kapitel über die Freude am Herrn. Die Freude, die Gott schenkt. Und zwar schreibt da John Eldridge, ja, ich glaube, dass diese Freude existiert. Ich glaube, dass die Freude am Herrn wirklich existiert. Ich glaube, dass Gott fähig ist, uns diese Freude zu schenken. Aber ehrlich gesagt, habe ich keine Beispiele, die ich dazu aus meinem Leben erzählen könnte. Und es hat mich so getroffen, weil das so unglaublich ehrlich war und so ganz unamerikanisch. Und weil mich das so berührt hat und ich auf einmal gedacht habe, wie kann das denn sein? Wie kann es sein, dass wir, wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht nicht viel zu erzählen haben von dieser Freude am Herrn? Aber die ist doch beschrieben, diese Freude, die von Gott kommt, die unabhängig von unseren Umständen ist, die unabhängig ist von dem, was Menschen uns antun, von dem, was wir durchleben. Die Bibel verspricht uns diese Freude. Und dieses Thema der Freude, das hat mich total gepackt und ich habe auf einmal verstanden, in diesen schwierigen Situationen, wenn die Motivation mich verlässt, wenn die Freude mich verlässt, dann will ich diese Freude Gottes suchen. Und was bedeutet das? Ich habe angefangen in dieser Zeit in der Bibel ganz gezielt Texte über diese Freude Gottes zu suchen und zu lesen. Und siehe da, es gibt sehr viele. Die Bibel redet extrem viel über Freude. Die Freude ist ein Riesenthema in der Bibel. und ich habe die App YouVersion, vielleicht einige von euch auch, auf meinem Handy, und ich habe mir Bibellesepläne zum Thema Freude rausgesucht und jeden Tag einen Text über Freude aus der Bibel gelesen. Was habe ich gefunden? Erstens, diese Freude, diese göttliche Freude, die Freude am Herrn, damit ist nicht gemeint, dass man sich ab und zu mal ein bisschen an was freut. Dass man irgend so ein kleines Vergnügen hat. Diese Freude, die von Gott kommt, die lässt das Herz überfließen. Das erfüllt, das ist eine überfließende göttliche Freude. Und diese Freude will uns Gott nicht einfach nur geben, weil es irgendwie nett wäre, sie zu haben. In der Bibel sind wir dazu aufgefordert, uns zu freuen. Gott sagt, dass unsere Berufung als Christen nicht ist, als sauertöpfige, missmutige Menschen durch die Gegend zu laufen, sondern die Freude ist unsere Berufung. Die Bibel sagt uns, die Freude ist was absolut Notwendiges. Und vorhin haben wir diesen Vers in Philipper 4 ja schon gehört. Freut euch immer zu. Da steht nicht, freut euch, wenn das Leben schön ist. Da steht immer zu. Mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und das ist eine Aufforderung. Für uns als Christen ist Fröhlichsein keine Option, sondern eine Verpflichtung. Und wenn wir ein Leben führen möchten, über das Gott sich freut, dann müssen wir fröhlich sein. Und es klingt vielleicht total paradox, aber wir als Christen müssen die Freude total ernst nehmen. Und warum? Warum ist es so? In meiner Recherchezeit über die Freude bin ich gestoßen auf das Buch Nehemia. Und da lesen wir, die Freude am Herrn, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Die Freude ist unsere Stärke in Korawassi, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, in schwierigen Situationen, in denen du dich befindest. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir diese Freude Gottes nicht haben, dann wird unser Leben kraftlos. Dann wird unsere Ehe kraftlos, dann verliert unser Dienst seine Kraft. Unser Leben ist kraftlos ohne diese Freude Gottes und deswegen ist sie so essentiell. Aber wie können wir die denn nun bekommen? Wie können wir diese echte, reale Freude Gottes empfangen und erleben? Und in diesem Studium bin ich darauf gestoßen, die Dankbarkeit ist die beste Freundin der Freude. Die Dankbarkeit ist die beste Freundin der Freude. Dankbarkeit und Freude sind immer zusammen unterwegs. Dankbarkeit und Freude sind unzertrennlich. Die beiden gehen zu zweit aufs Klo. Dankbarkeit ist die beste Freundin der Freude. Und jedes Mal, wenn wir Gott für das Gute danken, statt uns über unsere Probleme zu beschweren, füllt sich unser Herz mit Freude. Noch ein Satz von John Eldridge dazu. Er sagt, manchmal beschäftigen uns die Dinge, die Gott uns nicht gibt, so sehr, dass wir uns an den Dingen, die er uns gibt, nicht mehr freuen können. Manchmal beschäftigen uns die Dinge, die Gott uns nicht gibt, so sehr, dass wir uns an den Dingen, die er uns gibt, nicht mehr freuen können. Viele Geschenke Gottes, glaube ich, bleiben uns verborgen, wenn wir uns immer an dem orientieren, was schwierig ist in unserem Leben, wenn wir darauf unseren Blick richten. Und zweitens, es gibt einen alten, aber sehr wahren Spruch, der heißt, Loben zieht nach oben. Und wenn du dir heute Morgen nicht viel merkst von dem, was wir erzählt haben, dann hoffe ich so doch das. Loben zieht nach oben und es gilt für jede Beziehung in unserem Leben, aber ganz besonders für unsere Beziehung zu Gott. Paulus und Silas, zwei Glaubenshelden des Neuen Testamentes, befanden sich in der vielleicht verzweifeltsten und schwierigsten Lage ihres Lebens. Und die beiden geben uns ein Beispiel, wie wir uns verhalten können, wenn wir nicht wollen, dass die äußeren Umstände uns niederdrücken. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Und es war nicht irgend so eine Kuschel-JVA, wo es, weiß ich nicht, Hotelessen gibt. Das war schrecklich. Das war ein furchtbares Gefängnis. Die beiden, da steht in der Bibel, die hatten ihre Füße in Felsklötzen gefesselt. Die lagen in Ketten. die konnten nicht weg, auch nicht um auf Toilette zu gehen. Die saßen in ihren Ausscheidungen, vielleicht in ihrem Erbrochenen, die hatten kaum zu essen, vielleicht dreckiges Wasser, wie ja, die Menschen in Kurawasi. Es war schrecklich. Es war die dunkelste Situation ihres Lebens. Und was tun die beiden? Mitten in der Nacht, um Mitternacht steht da in der Bibel, stehen Paulus und Silas auf und sie machen Lobpreis. Sie fangen an, Gott mit lauter Stimme zu loben. Und was passiert dann? Wir lesen in Apostelgeschichte 16, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Die hatten keinen Grund. Ihre Situation hat ihnen keinen Anlass gegeben zur Anbetung. Aber sie lobten Gott. Und es hörten die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Von allen fielen die Fesseln ab. An der Stelle sage ich immer, ich predige am meisten zu mir selbst, weniger zu euch als zu mir. Ich will mein Leben so leben, obwohl es so schwer ist. Egal, ob die Umstände mir einen Grund dafür geben. Egal, ob mein Leben gerade sonnig ist oder nicht. Ich will Gott loben. Und ich möchte euch und mich heute Morgen dazu herausfordern, dass wir das tun. Dass wir den Umständen nicht die Macht geben, uns niederzudrücken, sondern dass wir Gott loben. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, dass wir uns nicht selbst von der Freude, die Gott uns schenken will, ausschließen. Das passiert, wenn wir das erlauben, dass unsere Lebensumstände uns versklaven. Und die wahre Freude Gottes ist nicht limitierbar durch äußere Umstände. Und uns daran immer wieder zu erinnern und danach zu leben, das ist unsere Verantwortung. Aber Gott selbst verspricht uns seinerseits was Wunderbares. Gott lässt uns mit dieser Verantwortung nicht allein, sondern er verspricht uns was Wunderbares und Wundersames. In der Bibel steht in Psalm 126, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und ich sage immer, so viel Tränen, wie wir in Peru vergossen haben, so viel Freude passt in unser restliches Leben kaum noch rein. Aber Gott kann es tun. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Landwirtschaft gearbeitet hast. Viele unserer Patienten machen das jeden Tag, harte Ackerarbeit. Und die kennen ein Prinzip. Du erntest, was du säst. Das ist übrigens auch ein biblisches Prinzip. Oder ja, was Sam schon in der ersten Klasse Fernunterricht gelernt hat. Du erntest, was du säst. Dann nimmst du so kleine Kresse-Samen, die in der Post gekommen sind, pflanzt die ein und was wächst? Kresse. Oder die Studenten auf ihrem kleinen Mannheimer Balkon, wenn sie einen Sonnenblumensamen säen, wird wachsen eine Sonnenblume. Was du im Garten säst, wird wachsen. Und es ist auch ein biblisches Prinzip. Du erntest, was du säst. Wenn du Wut säst, wirst du Wut ernten. Wenn du Lüge säst, wirst du Lüge ernten. Wenn du Liebe säst, wirst du Liebe ernten. Und das, was in diesem Psalm steht, das ist so außergewöhnlich, weil Gott da seine eigene Schöpfungsordnung außer Kraft setzt. Gott sagt, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Er setzt seine eigene Schöpfungsordnung außer Kraft. Und hier sagt uns Jesus, die schwersten Zeiten deines Lebens haben das Potenzial, die freudebringendsten zu werden. Die Band darf jetzt schon mal bitte auf die Bühne kommen. Und wir wollen jetzt einfach noch mal eine Zeit haben des Lobpreises und ich möchte euch einladen, dass ihr mit mir zusammen das jetzt lebt, dass wir Gott loben, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn preisen, egal wie wir heute Morgen hier sitzen. Egal, ob unser Leben uns heute Morgen Grund gibt, Gott zu loben oder nicht. Wir wollen ihn loben, weil er Gott ist, weil er gut ist, weil er uns liebt, weil er wunderbar ist, weil er Wunder tut, jeden Tag. Und wir wollen uns nicht niederdrücken lassen von dem, was uns die Freude rauben will.